Die Idee wurde geboren mit einem Interview von Michael O'Heary, glaube ich. So heißt der Gründer und Eigentümer von Ryanair. Ich habe ein Interview von ihm gelesen und er hat mal gesagt in einem Interview, dass eigentlich dürfte das Fliegen nichts mehr kosten und man müsste sich überlegen, wie man es anders finanzieren kann. Und das war so die initiale Idee für mich, dass wir uns im Team hingesetzt haben und haben gesagt, du, wie können wir Fitness vom Breiten zum Volkssport machen? Das heißt also, Volkssport wirst du dann, wenn es jeder machen kann und die Verfügbarkeit auch überall hat. Und die letzte Hürde, dann tatsächlich der Beitrag auch noch fallen würde. Und so ist das Thema The Mirai entstanden. Und es wird eine große Plattform, wo wir Menschen einladen zum Trainieren in Oberhausen und möchten aber dafür Daten haben, wie sie trainieren, was es auf ihren Körper bezogen für Auswirkungen hat, wie das Thema Gesundheit, Prävention, Rehabilitation, eigentlich mehr in das Thema Wissenschaft mit reingehen. Und wir sprechen auch schon mit vielen, vielen Partnern.
Es geht mit On the Way to New Work eine ganz kurze Ansage und Einordnung. Die heutige Folge mit Rainer Schaller habe ich zusammen mit Philipp Westermeier aufgenommen. Philipp, den viele von euch kennen, als den Erfinder, CEO der Online-Marketing-Rockstars, der ja auch einen eigenen Podcast hat, den OMR-Podcast. Und wir haben uns mal überlegt, eine Folge zusammen aufzunehmen. Und Rainer Schaller ist für uns beide spannend, sowohl für Christoph und mich aus der New Work-Perspektive, aber auch aus der Digital-Perspektive für Philipp. Deswegen haben wir das zusammen aufgenommen, wird auf beiden Kanälen ausgestrahlt. Für die, die den Podcast noch nicht kennen von Philipp, dringender Hörtipp, mal reinschauen auf die Liste, so unterschiedliche Leute, Hardcore-Digitale bis hin aber auch zu alten TV-Veteranen wie Günther Jauch, Dieter Bohlen, Till Schweiger, also wirklich eine unfassbare Bandbreite. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mal mit einem anderen Partner das zu machen. Natürlich werde ich meine Treue zu Christoph nicht in Frage stellen, aber es war eine tolle Erfahrung. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge.
Gleich jetzt los mit On the Way to New Work und wir haben einen Werbepartner dabei, den ihr schon kennt, wenn ihr lange On the Way to New Work Hörer seid, denn es gab mal eine Folge dazu, aber gleich mehr. Es geht um die Firma WorkGenius, workgenius.com. Und tatsächlich hat dieses Unternehmen etwas schon sehr früh gemacht, was durch Corona noch deutlicher wird. Die Arbeitswelt wird flexibler. 50% allein der amerikanischen Workforce werden 2025 als Freelancer unterwegs sein. 75% in der Gruppe Millennials präferieren das flexible Arbeiten. Das kann ich nur bestätigen bei uns. Und 8% der Unternehmen haben nur einen Prozess, um wirklich skalierbar mit flexiblen Teams zu arbeiten. Und das ist das, wo WorkGenius ansetzt, also sprich, den passenden Freelancer zu finden und das Ganze auch zu managen. Das heißt, ihr könnt auch jetzt neu eigene Freelancer zu WorkGenius einladen, die Abrechnung und das Management darüber dann auch entsprechend vereinfachen, um so flexibler als Unternehmen zu agieren. Um mal so ein paar Zahlen zu haben, die digitale Workforce bei WorkGenius, das sind 300.000 Freelancer, die ohne Interviewphasen für digitale Projekte zur Verfügung stehen. Unternehmen wie About You, wie Spryker oder Lidl nutzen, Lidl Digital nutzen WorkGenius. Und das ist eben tatsächlich das, was das Ganze ausmacht und vereinfacht. Hört mal in die Folge 120 rein. Dort haben wir den Gründer von WorkGenius mit im Gespräch gehabt, super spannend reinzuhören, aber schaut vor allem auf die Seite workgenius.com, denn da habt ihr jetzt die Möglichkeit, tatsächlich Arbeit neu zu organisieren und das ist definitiv ein New Work Thema durch und durch.
Wir sitzen hier mitten in Berlin, wenige Meter vom Alex entfernt. Ich sage jetzt mal ganz groß mit einem der erfolgreichsten deutschen Unternehmer der letzten Jahrzehnte in Deutschland. Kann man das so sagen, Rainer?
Glaube ich nicht ganz, aber wir sind nicht schlecht. Und ich sage mal ein was, Servus.
Ja, genau. Also wir, das sind in dem Fall Michael Traubmann und ich und unser Gast ist Rainer Schaller, der Gründer von vor allen Dingen McFit, aber mittlerweile vielem anderen, wenn wir gleich drüber sprechen. Ist schon eine krasse Geschichte, also aus meiner Sicht. Ich habe das Gefühl, ich gucke mir immer diese Liste vom Manager-Magazin an, die erfolgreichsten oder deutschen Familien, da bist du jetzt seit Jahren drauf, ne?
Das kommt natürlich darauf an, was Erfolg, wie die Definition ist. Aber heute bin ich nicht ganz so happy, weil wir hier im leeren The Reed sitzen und vor circa 6 Wochen den Laden leider auch zumachen mussten. Wie alle anderen unsere Studios, 300 Studios sind zu.
Okay, okay. Aber jetzt haben wir so, vielleicht erzähl mal ganz kurz, für alle, die jetzt trotzdem mit Rainer Schaller oder McFit, kennt man ja, ist ja fast unumgänglich, aber so ein paar Worte, so wie ging es mal los?
Na, los ging es, indem ich in die Fußstapfen von meiner Mama treten musste. Die hatte einen Edeka-Markt und ich habe dann ganz normal Verkäufer gelernt, Einzelhandelskaufmann, und war dann Marktleiter bei Edeka ganz lange, habe ein paar Märkte im Franchising selbst gehabt und das war mir dann...
Einen hast du noch, oder? Habe ich gelesen?
Einen habe ich noch, ja, im weltberühmten Schlüsselfeld, und habe da auch viel mitgenommen, habe mich dann aber mit 27 Jahren entschieden, das Hobby zum Beruf zu machen, und das ist natürlich auf großes Unverständnis zu Hause gestoßen. Großes Unverständnis.
Wie kam die Entscheidung? Ich meine, Bereich, hast dich sofort im Bereich Fitness ja selbstständig gemacht. Ne? Wie ist das passiert? Schlummerte das lange? War das eine spontane Entscheidung? Hast du irgendwie ein anderes Konzept gesehen und gesagt, das kann ich besser?
Ich bin am Dorf aufgewachsen mit 3000 Einwohnern, und wenn man am Dorf ist, dann versucht man sich natürlich körperlich erstmal alle möglichen Sportarten durchzuprobieren, und das ging von Tischtennis über Jiu-Jitsu bis hin zu Fußball, und am Ende bin ich mit 15 Jahren schon beim Fitness hängen geblieben, habe mich da verliebt in den Sport und habe den mit Leidenschaft betrieben, und deswegen war mir klar, irgendwann muss ich mal was machen in dem Sport.
Wie war zu der Zeit die Szene so aufgebaut? Also ich kann mich nicht daran erinnern, ich habe zu der Zeit Volleyball gespielt und habe mit Fitness gar nichts am Hut gehabt. Jetzt habe ich ein bisschen was am Hut, aber wie war das damals aufgestellt? Gab es damals schon Ketten oder waren das so Einzelanbieter? Wie sah der Markt aus?
Es hätte mich jetzt überrascht, wenn du gesagt hättest, du hättest was am Hut gehabt damit, denn es gab nur die Möglichkeit, du kommst aus dem Hochlichtmilieu oder du wärst Profi-Bodybuilder gewesen. Das waren also klassisch die Personen, die dann auch Fitnessstudios eröffnet haben und haben eine kleine Posse gehabt, gerade die Bodybuilder mit 150, 200 Mitgliedern, und in solchen Studios hat man dann trainiert, es waren mehr Garagen. Es war auch mehr das Thema Bodybuilding, klassisches Bodybuilding. Und es gab bei uns eine Bibel, die musste jeder kaufen. Die hat damals 120 Mark gekostet. Es war die Bibel von Arnold Schwarzenegger, der auch immer gesagt hat, du musst das Buch kaufen, nach meinem Philosophie trainieren und nachts unter deinem Kopfkissen legen.
Und lag es da bei dir?
Immer.
Wann war das eigentlich? War das so 90er Jahre?
Lass ich mich zurückrechnen, das war vor 35 Jahren, sind es bei Dingen, sind 1980, ne, so in dem Dreh.
Ja, also ja. 85, 86.
Ja, 80, 85 habe ich angefangen mit dem Training. Die erste Filiale dann tatsächlich 95 gemacht. Das war aber keine offizielle, sondern ich habe einfach ein paar Geräte gekauft. Das waren gebrauchte Gym 80 Geräte von Frank the Bank. Das war damals der Weltmeister im Bankdrücken, der sagenhafte 300 Kilo auf der Bank gedrückt hat.
Irre, wir haben vor uns im Auto gefragt, als wir gehört haben, dass du 120 drückst, Philipp sich geoutet hat, dass er 85 schafft. Was wohl der Rekord ist? Du hast geschätzt 200, ne? Und 300?
300, Frank hat sich damals mit 180 Kilo warm gemacht, also quasi Sätze mit 10 bis 12 Wiederholungen. Das war dann so die klassische Karriere, starker Bodybuilder, eröffnet Studio, klappt natürlich nicht, und ist dann in die Insolvenz gegangen, und ich konnte dann seine Geräte günstig kaufen und habe die bei meiner Mama auf den Dachboden gestellt und habe dann so ein Hobby-Gym aufgemacht und habe dann so meine ersten Gehversuche getan und habe dann festgestellt, was die Menschen eigentlich wollen zu der Zeit. Es war ein großer Trend, das war das Thema Wellness. Jeder hatte eine Sauna in seinem Studio, vielleicht noch ein Schwimmbad, Massage. Und für mich war eigentlich der Sport im Vordergrund, und da gab es wenig Konzepte.
Und du hast im Prinzip dadurch dann es geschafft, günstiger anzubieten als die anderen, ne?
Na, mein Vorteil war tatsächlich, durch Edeka und den Lebensmitteleinzelhandel, in dem ich groß geworden bin, konnte ich schon die einzelnen Konzepte sehen. Es gab auch damals schon Aldi und Lidl. Und Aldi war immer bekannt für gute Qualität, nicht so viel Auswahl, aber das, was er anbietet, sind die Grundbedürfnisse. Und das war dann auch so die Geburtsstätte oder die Idee von McFit, zu sagen, ich möchte der Aldi der Fitnessszene sein.
Und das hast du auch jahrelang dann unterm Radar gemacht, ne? Also die etablierten oder die Studios, die es schon so gab damals, die haben sich am Anfang gar nicht richtig ernst genommen.
Mehr belächelt tatsächlich und hatten auch nicht an das ganze Konzept geglaubt. Allen voran, weil ich viel Freeweights hatte, also freie Gewichte, wo man tatsächlich im dreidimensionalen Raum trainieren kann, klassisches Bodybuilding betreiben kann, wurde belächelt. Ich habe so eine ähnliche Situation dann 2006 für Jürgen Klinsmann mal wahrgenommen, als er zur WM der Trainer war und hat den Marc Verstegen aus Amerika mitgebracht und hatte bei den Fußballern dann das Functional Training eingeführt und der DFB hat sich gefragt, was machen die Fußballer denn mit den Terra-Bändern da? Aber am Ende ist es eigentlich das Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht und im dreidimensionalen Raum und es ist natürlich für alles Mögliche gut, für Kraft, Koordination, Beweglichkeit, Schnelligkeit. Und so habe ich mich damals als früher Klinsmann gefühlt.
Und es ist ja heute eigentlich auch zu dem Standard geworden. Nicht nur für Bodybuilder, sondern eigentlich für fast alle Fitnesssportler. Funktionales Training, eben nicht mehr die teuren Geräteparks, sondern viel mehr Freihanteln und eigenes Körpergewicht. Würdest du auch sagen, ne? Das ist der Standard.
Das ist der Standard. Ohne den kann man aus meiner Sicht tatsächlich kein vernünftiges Fitnessstudio mehr machen. Und ich bin schon sehr lange ein glühender Fan von Amerika, mache viele Reisen rüber, natürlich auch nach Venice Beach, Santa Monica, die Geburtsstätte von Fitness Bodybuilding. Und egal in welches Fitnessstudio man in Amerika geht, man sieht sehr viel freie Gewichte und im Unterschied zu Europa einen unheimlich großen Frauenanteil, die auch mit freien Gewichten trainieren.
Wie hast denn du damals so die Marke gebaut oder die ersten Leute auch in deine ersten Studios reinbekommen? Also das ist ja die Kernmarketingfrage, ne? Also das muss ja trotzdem attraktiv gemacht werden. Also reichte das aus, einfach etwas Neues aufzumachen oder musstest du schon auch wirklich hart pushen, dass da jemand reinkam?
Ich war ja damals eine One-Man-Show, als ich 1997 mein erstes Studio in Würzburg eröffnet hatte. Ich hatte niemanden im Marketing, auch in der Mitgliederverwaltung oder in der Buchhaltung, habe ich alles selbst gemacht. Und ich habe halt versucht, für mich das Thema Marketing aufzubauen. Kommt ja auch der berühmte Spruch von mir, McFit jetzt auch in Würzburg zur Eröffnung des ersten Fitnessstudios. Und, als die Kunden kamen und hatten gefragt, ja, wo seid ihr denn noch, habe ich kurz überlegt und habe gesagt, demnächst auch in Erlangen. Also ich glaube, mit einem gewissen Humor und mit einer Ehrlichkeit kommt das auch gut an. Ich habe dann an den Wochenenden Flyer verteilt in den ganzen Kneipen und Restaurants in Würzburg. Bin also tief mit eingetaucht in die Szene, in die Clubs, Diskotheken mit rein, wo unsere Zielgruppe war. Und am Ende hat sich das natürlich dann auch rumgesprochen. Würzburg hat 140.000 Einwohner und das war ein Politikum, das ein komplett neues Konzept da kommt, wo jeder sagt, das kann doch gar nicht funktionieren.
Und der Name McFit kam, glaube ich, kann man nachlesen, von deiner damaligen Partnerin, ne?
Genau, meiner Ex-Freundin. Ich hatte wenig Geld und hatte eine Werbeagentur in Nürnberg beauftragt und die hatten viele Vorschläge gemacht und wir waren in der dritten, vierten Runde gesessen und es war kein Name dabei, der mir gefallen hatte. Und sie läuft vorbei, die Christina, und sagt, Mensch, nimm doch McFit. Und geht einfach weiter und wir sitzen da und schauen uns an.
Das stand aber gar nicht auf der Liste, oder?
Das stand gar nicht auf der Liste, nein. Und mir hat es damals gefallen, gefällt es auch natürlich heute noch. Und es hat funktioniert. Die Marke war auch nicht geschützt und so ist dann der Name McFit groß geworden.
Glaubst du, dass, also ist natürlich jetzt extrem schwer zu sagen, aber mein Gefühl ist, bei deinem Produkt hat der Name einen Wahnsinns-Impact. Also hätte es anders geheißen? Ich glaube, es standen mal irgendwelche Namen im Raum. Ich habe das gelesen, ich konnte es mir gar nicht aussprechen. Banana,
wie hieß Banana Arena, die Schottenburg und alles, was dann noch mit drauf war. Aber tatsächlich hat McFit schon dann auch ausgedrückt, es ist nicht teuer, sondern es ist günstig und es hat was mit Fitness zu tun und das hat natürlich bei der Werbung sehr viel geholfen. Ich glaube, der Slogan, den ich am Anfang hatte, der war nicht ganz passend. Es war die Fitnesshalle für alle. Für mich war damals die Welt so, dass man versucht, alle möglichen Menschen auf einem Ort zu vereinen, aber das war natürlich nicht möglich.
Und wie ging es dann so ein bisschen in diese Wachstumsphase? Ich meine, oder wie viele Studios habt ihr heute?
300 circa. Wir sind kurz davor. Natürlich alle momentan zu aufgrund der Krise. Entschuldigung, nicht alle zu. Wir haben schon wieder ein paar geöffnet. Das ist das Gute.
Aber 300, also beschreiben wir jetzt
300,
den Weg von den ersten 2, 3 auf 300. Das muss ja, wie macht man das?
Na, ich hatte den Vorteil, dass ich bei Edeka die Filialisierung schon wusste, wie das funktioniert, wie die Struktur im Hintergrund ist, der Aufbau, wie der Vertrieb auszusehen hat, wie man das Ganze natürlich auch buchhalterisch hinbekommt. Und das war mein Vorteil, den ich von Edeka mitgebracht hatte. Und ich war auch ein guter Kaufmann, was man auch sein muss, wenn man einen Lebensmittelmarkt hat. Und ich glaube, das alles in dieser Mischung, dass ich auch den Sport sehr gerne mache und gemacht habe, war, glaube ich, das Richtige und der Erfolg damals.
Okay.
Das heißt, so die Struktur ist eben auch so, dass dann mehrere Märkte von irgendeinem Bezirksmenschen koordiniert werden, dass der immer kommt, guckt, was fehlt, guckt, was macht der eine gut, was macht der andere gut, Personal austauschen. Also du hast im Prinzip einfach das System Lebensmittelfilialisierung kopiert.
Absolut. Ja. Und es geht ja auch um das Thema Corporate Design, Corporate Behavior und eigentlich das ganze Corporate Identity. Und das ist ja auch wichtig umzusetzen, dass die Kunden, die kommen ähnlich wie bei McDonald's oder bei Aldi, bei Mediamarkt, wissen, wenn sie zu einer Marke gehen, dass sie sich wohlfühlen, weil sie machen ja einen Vertrag mit uns. Und das war mir von Anfang an wichtig, dass wir eben, wenn man eine Kopie macht, dann schon die Identität feststellt und sich wieder wohlfühlt. Und wir haben ja bis heute alle 300 Filialen im Filialsystem, also sie gehören uns und eben nicht im Franchising, was auch nochmal ein wichtiger Faktor für die Expansion war.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja bei der Edeka genau anders. Ne? Also da hätte man ja eigentlich, das Learning wäre ja gewesen, die einzelnen Marktbetreiber sozusagen besitzen die Märkte und bei dir ist ja das unfassbar, du hast es gerade so nebenher mal erzählt, diese ganze Firma gehört noch zu 100% dir. Das ist ja irgendwie unerhört eigentlich schon fast, dass du keine Investoren
findest
hast.
Du?
Ja, keine Börse, nichts, keine Venture Capital, keine Private Equity, alles, was man so hört. Alles nicht da, du hast alles selber gebaut, das ist ja unfassbar krass. Das muss man mal betonen, also wie ungewöhnlich das ist. Und auch noch gegen die Logik eigentlich von Edeka oder von anderen.
Na, wahrscheinlich hat er bei Edeka gesehen, dass die Kaufleute alle sehr aufmüpfig waren. Und
ja, ich war ja selbst ein Rebell. Ja, ist tatsächlich so.
Hat sich noch die richtigen Sachen abgeguckt.
Ja, Spaß beiseite. Es gibt natürlich die Vor- und Nachteile von verschiedenen Modellen. Bei Franchising hast du den Vorteil, dass du unheimlich schnell expandieren kannst. Das, was wir natürlich dann gemacht haben, war ein langsames Wachstum. Ich glaube, nach 2 Jahren kam erst die nächste Filiale in Erlangen, dann in Fürth, in Nürnberg, so dass wir ein langsames, aber organisches Wachstum hinlegen konnten. Deshalb war es auch wichtig, erstmal unterm Radar zu laufen, denn kopiert wird man relativ schnell. Und das hatten wir dann auch mit großem Erfolg, würde ich sagen, gemacht. Nach 10 Jahren waren wir auch die Nummer 1 in Deutschland. Und so nach 12, 13, 14 Jahren war es dann die Nummer 1 in Europa.
Wie viele, haben wir ja gerade gehört, wie viele Filialen ihr habt, wie viele Abonnements habt ihr, also wie viele zahlende Mitglieder habt ihr?
Im Moment sind es 2 Millionen und was sehr spannend ist, durch die Krise haben wir in unserem digitalen Konzept, wo wir wahrscheinlich werden noch mal kurz drüber sprechen, noch mal 1 Million dazu bekommen. Also haben wir derzeit um die 3 Millionen.
Und diese 2 Millionen, über welchen Kanal habt ihr die überwiegend gewonnen? Also du hast ja gerade ein bisschen erzählt, in der Frühphase, ihr habt Flyer gemacht, das Word of Mouth, die Marke selber, ihr wart in einer kleinen Stadt, was Neues, eine Attraktion. Aber irgendwann wird es ja doch ein bisschen strukturierter und man muss es ein bisschen skalierbarer anlegen, ist mein Gefühl. Was war dann sozusagen, Fernsehwerbung habe ich nie so richtig von euch gesehen.
Das gibt's doch nicht.
Gibt's doch nicht?
Das gibt's doch nicht.
Warum eigentlich nicht?
Doch, es gibt's. Nee, es gibt es nicht, dass du es nicht gesehen hast. Dann machen wir was falsch.
Ach so, ihr macht schon auch irgendwie...
Wir machen seit über 10 Jahren regelmäßig Fernsehwerbung, okay. Aber vielleicht guckst du das Dschungelcamp nicht, das kann natürlich sein.
Natürlich nicht.
Wir sind natürlich sehr viel auf den privaten Sendern unterwegs, da wo unsere Zielgruppe ist. Aber zur Frage zurückzukommen, ob du es glaubst oder nicht, es ist immer noch Mund zu Mund. Das ist die wichtigste Art der Werbung.
Aber messt ihr das, weil ihr sozusagen sagt, irgendwie Mitglieder werben Mitglieder, dann wird das gelohnt?
Genau. Und wir machen natürlich regelmäßig Umfragen, woher kennst du uns, woher weißt du, wo wir sind. Und es sind immer noch 50% mit Mund zu Mund. Ich glaube auch, dass das daran liegt, dass wir ein Produkt haben, was ein Teil des Lebens mittlerweile geworden ist von vielen Menschen. Es ist ein Teil von Lifestyle und es ist ein sehr wichtiges Produkt für viele unserer Kunden. Es gibt ja die Menschen, die Sport treiben, um zu leben und dann auf der anderen Seite die leben, um Sport zu treiben. Und wir haben immer noch die Szene bei uns, wir sagen immer die Subkultur, die klassisches Bodybuilding macht, die auch sehr wichtig sind für eine Marke.
Also das heißt dann in der Hierarchie Mund zu Mund, inklusive Referral, man sagt ja so in der Marketingfachsprache, ne, Empfehlungen, dafür, die werden ja incentiviert von euch dann auch. Mhm. Dann danach dann Fernsehen?
Jetzt fragst du den Richtigen. Ich bin aus dem operativen Bereich mittlerweile rausgegangen. Aber ich glaube, das ist so ein Mix aus vielen. Wir haben auch noch ganz normale Out-of-Home-Kampagnen, Fernsehwerbung, teilweise auch in Tageszeitungen, Radio, aber natürlich auch viel Social Media, wo eigentlich fast der Großteil geht.
Okay.
Aber die klassischen Medien kannst du trotzdem nicht weglassen.
Ihr habt ja den Markt wirklich mitgemacht und die wenigsten Leute wissen, dass Fitness heute der größte Mitgliedersport Deutschlands ist. Ich weiß gar nicht, ob du es weißt,
Philipp. Nein.
Über 11 Millionen Mitglieder in Fitnessstudios.
Wir sind bei 11,8 und genau. Das Schlimme ist, das Gute ist, dass wir tatsächlich die Sportart Nummer 1 weltweit sind. Ja. Das Schlimme dabei ist, dass, was du sagst, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, nimmt man davon noch nicht die Kenntnis.
Genau. Und das Interessante ist eben auch, weil viele Menschen das ja so ein bisschen verächtigen, das ist ja keine Sportart. Über die Hälfte der Fitnesssportler sagen, das ist mein Sport. Das ist mein Hauptsport. Und von daher ist das, kann man wirklich sagen, den Markt hast du hier mitgebaut. Ne? Das ist ja, wie du gesagt hast, früher waren das eben die paar Spinner, die Bodybuilding-Wettbewerbe gemacht haben. Und heute ist das wirklich ein Synonym für Lifestyle geworden. Und muss dir angucken, Laufen kann auch so ein bisschen mithalten, ja. Aber für die meisten Menschen ist das wirklich ein großer Bestandteil geworden. Ja.
Ich gucke tatsächlich mit großem positiven Neid immer auf andere Sportarten wie Fußball, die zwar von der Mitgliederanzahl hinter uns sind, aber eine unheimliche mediale Aufmerksamkeit haben. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig für uns als Fitnessbranche zu lernen, wie können wir eine größere Aufmerksamkeit bekommen. Wir brauchen das Thema Challenge, Wettbewerb noch mehr. Früher waren es immer klassisch die Bodybuilding-Wettkämpfe, die gibt es heute auch noch, aber natürlich erreichen wir damit nicht die breite Masse. Es gibt viele Veranstaltungen wie die HYROX-WM, die schon in genau richtige Richtung gehen und auch zeigen, dass Fitness Spaß machen kann und dass man sozusagen auch ein Challenge-Charakter dahinter hat. Wenn wir das schaffen, nach außen noch mehr zu transportieren, dann bin ich der festen Überzeugung, dass wir noch eine größere Aufmerksamkeit bekommen, die wir auch verdient haben.
Wie ist denn die Marktstruktur in Deutschland? Also jetzt gibt es euch, wenn man von 11 Millionen spricht, dann habt ihr jetzt in Deutschland wahrscheinlich 1 Million oder ein bisschen mehr. Also 10% des Marktes, es ist immer noch gar nicht so viel, ne, wenn man überlegt, in anderen Branchen ist die Marktanzahl ja bei dem Marktführer häufig deutlich stärker. Wen gibt es denn noch? Ist der sehr viel kleinteiliger wahrscheinlich, die restlichen 80-90%? Oder gibt es einen großen anderen, den ich jetzt nicht im Blick habe, der da...
Nee, es gibt keine großen, die so allumfassend sind, wie beispielsweise, wenn ich jetzt Red Bull sage und ich frage, wer kommt danach, dann muss man lange überlegen. Das gibt es bei uns nicht. Es gibt Gott sei Dank immer mehr Ketten. Den Kieser Training, den kennt man schon auch von den 80er Jahren noch her. Das ist einer der wenigen, der überlebt hat. Aber auch andere Ketten sind neu mit dazugekommen. Aber wir haben auch noch einen großen Mittelstand, was sehr wichtig ist und gut ist. Mittlerweile schauen wir nicht nur auf Deutschland, sondern auch auf den weltweiten Markt eigentlich, der für uns interessant ist und wollen dieses Jahr noch in 4 neuen Ländern starten, unter anderem auch USA. Deshalb gucken wir mehr den weltweiten Markt an und der ist tatsächlich spannend.
Wer ist die weltweite Nummer 1?
Das müsste Planet Fitness sein, glaube ich. Das ist ein Franchise-System aus Amerika mit über 1200 Filialen. Glaube ich, aber relativ groß und auch sehr erfolgreich im Discount-Bereich tätig. Aber viel spannender ist es, glaube ich, den ganzen Markt anzuschauen, wie er sich bewegt, die Diversifizierung, die stattfindet. Früher konntest du mit 2, 3 Konzepten eine ganze Nation bedienen. Heute hast du 50 Konzepte, also eine große Diversifizierung, die man, ich vergleiche es immer schön mit der Autobranche, auch hier feststellt. Früher gab es bei Mercedes die C, die E-Klasse, die S-Klasse, das war's. Da war es noch relativ einfach, im Autohaus durchzublicken.
Dann nochmal SL, aber das war dann schon viel.
Ja, und heute weißt du nicht mehr, wenn du ins Autohaus kommst bei Mercedes oder BMW oder bei einem anderen, was sind das alles für Typen? Und ähnlich sieht es bei uns in der Fitnessbranche aus. Ich sage nur das Stichwort Boutique.
Vielleicht gehen wir da mal drauf ein. Wir haben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, es gibt ja in den USA extrem viele neue Boutique-Konzepte, Barry's Bootcamp, Orange Theory, die alle diese Mischung aus Kraft, Ausdauer machen, häufig in Klassen organisiert. Es gibt Remote-Anbieter wie Peloton, die natürlich gerade aus der Krise profitieren. Wie siehst du den Markt? Was sind deine Antworten, eure Antworten? Ihr habt ja eine ganze Reihe von weiteren Marken. Vielleicht erzählst du mal, was außer McFit noch sich hinter deiner Gruppe versteckt.
Da gibt es auch noch ein bisschen was, ja. Tatsächlich vor 10 Jahren haben wir angefangen zu sagen, wie sieht das Fitness in Zukunft aus? Und ich fange immer mit der digitalen Enttäuschung an. Denn am Ende der ganzen Kette wird es immer gleich sein. Du musst dich bewegen gegen Widerstand, damit du Erfolg hast in deinen Zielen. Ob du in der Prävention, Rehabilitation möchtest, Gesundheitsbereich, Fitnessbereich, im Challengebereich oder einfach nur in dem Thema sportliche Attraktivität. Also das heißt, am Ende musst du dich bewegen. Punkt. So, aber danach wird sich alles ändern und hat sich durch die Krise, das ist ein positives Aspekt aus der Krise heraus, alles verändern für die Zukunft. Und vor 10 Jahren haben wir schon angefangen mit Cybertraining. Vor 10 Jahren haben wir schon angefangen, Themen anzugehen, Betreuung, Beratung auch online anzubieten. Und aus unserer Sicht wird das Thema Fitness so sein, dass die Konzepte, wie sie auch immer sind, sich nicht, dass die sich nach dem Kunden richten müssen und nicht der Kunde nach dem Konzept. Ich werde immer häufig gefragt, ob es in Zukunft auch noch Fitnessstudios geben wird. Dann sage ich natürlich. Aber ähnlich wie in der Gastronomie musst du dann auch the reason why machen. Also warum soll ich da hingehen? Denn man kann überall mittlerweile auf der Welt trainieren, an verschiedensten Ecken und Enden, zu Hause, im Park, im Hotel, aber auch im Fitnessstudio. Und deshalb muss das Thema Experience, die Geschichte erzählen. Es muss Spaß machen, denn ich gehe ins Restaurant ja nicht, um reine Nahrungsaufnahme zu machen, sondern ich möchte auch ein gewisses Erlebnis haben mit Freunden, aber ich möchte auch ein kulinarisches Erlebnis haben. Und genau das ist die Herausforderung für die Fitnessstudios. Einige davon machen das schon sehr gut. Du hast gerade Barry's Bootcamp genannt. Die ganzen Boutique-Konzepte gehen schon in den Thema Experience sehr tief rein, haben auch ihre Schwächen. Aber das ist das, was derzeit in der Fitnessszene weltweit passiert. Und gleichzeitig hat es jetzt auch die Krise gezeigt, wenn die Studios zu sind, kann man trotzdem noch trainieren. Aber man braucht kleine Helferlein und die sind alle digital.
Du hast es eben so im Nebensatz gesagt, aus den 2 Millionen Kunden, die ihr habt, sind so irgendwie 3 Millionen geworden. Erzähl mal, wie ihr jetzt gerade digital Kunden gewinnt.
Gut, im Moment ist es relativ einfach, denn die Kunden können nicht in die Studios, sind weltweit fast alle geschlossen, die ersten Länder machen jetzt wieder auf und das war für uns in der Fitnessszene sehr wichtig, zu sehen, dass der Kunde trotzdem weiter trainieren möchte, er wechselt nicht die Sportart, er verlässt uns auch nicht, das ist sehr wichtig, die Kunden sind sehr treu und für uns war es natürlich relativ einfach, weil wir Cyberobics schon sehr lange haben, und Gott sei Dank im Januar mit Live-Classes gestartet sind. Du hast gerade auch so schön Peloton genannt, die im Spinning-Bereich sehr stark sind. Das Ähnliche machen wir mit Live-Classes, Yoga. Und was wir jetzt festgestellt haben, dass nachdem alle McFit-Studios zu waren, wir einen The Big Pump, haben wir es genannt, Livestream, jeden Tag 10 Stunden gesendet haben, mit teilweise bis zu 1 Million Zuschauern am Tag, die Training gemacht haben. Aber es reicht nicht aus, einfach nur Training zu streamen, sondern es geht um das Thema Information, also Information und Entertainment, wir sagen so schön Infotainment dazu, zu bieten. Und es waren auch viele berühmte Leute da, wie ein Alec von Bosshaus, der eine Interviews gegeben hat im Livestream. Viele Informationen, Key2Talk haben wir gemacht. Das heißt, wie funktionieren Nahrungsergänzungsmittel? Was ist Key2 das Wichtige
ist eure Brand dafür, ne?
Genau. Ja. Unser Ziel ist es tatsächlich, wenn du dir sagst, ich möchte Fitness machen, dass wir mindestens eine Lösung für dich haben.
Was ist denn von all diesen Boutique-Konzepten, von all diesen verschiedenen Varianten, so das, wo du sagst, das ist das Krasseste oder das ist das am stärksten oder das wirtschaftlich Relevanteste? Also ist es dann am Ende doch sowas wie Peloton, also mit wirklich einem Gerät zu Hause, oder ist es dann doch ein Boutique-Konzept, wo man hingeht? Was ist sozusagen, was für dich, wo du sagst, das ist das Durchschlagendste?
Also wenn ich in die Vergangenheit reinschaue, dann gibt es das eines der erfolgreichsten Boutique-Konzepte schon sehr lange, das ist Miss Sporty. Das wird immer vergessen, aber Miss Sporty ist in Europa auch die Nummer 1 und schon sehr lange, ich glaube 20 Jahre am Markt. Und es ist ein klassisches Boutique-Konzept. Also es ist keine neue Erfindung, sondern es sind Ableitungen, die man jetzt sieht. Der nächste große, der kam, war CrossFit. Du hast das Thema Wirtschaftlichkeit angesehen, das muss man separat sehen. Das ist nicht einfach für ein Boutique-Konzept tatsächlich wirtschaftlich zu arbeiten. Das ist eine große Herausforderung. Ich glaube, dass das auch nur über Franchising möglich ist. Und das Krasseste kann ich dir gar nicht sagen, sondern ich glaube, dass die größte Überraschung ist, dass fast jede Woche ein neues Konzept in Amerika entsteht. Wenn man in Santa Monica die Straße rauf und runter fährt, sieht man immer wieder neue. Ich glaube, Rumble ist jetzt eines.
Rumble, das Boxkonzept.
Das Boxkonzept, ja, genau, ist eines zum Beispiel. Orange Theory ist schon länger am Markt. Es ist spannend, wie viele neue Konzepte da entstehen. Ich glaube aber auch, dass die Konzepte aufgrund ihrer Struktur nur dann wirtschaftlich überleben können, wenn sie unter dem Dach eines Aggregators schlüpfen.
Das heißt, eigentlich entwickelt sich der Markt nicht unbedingt in die Richtung von dir, wo man sagt, okay, ich Größe zählt, sondern es ist irgendwie, also so ein McFit wird es nicht mehr geben am Ende.
Doch. Man muss einmal sehen, der Markt ist weiter wachsend. Und stark wachsend. Das hängt an vielen Vorteilen, die wir einfach haben. Alleine jetzt in der Krise sieht man, du kannst Fitness überall auf der Welt machen. Aber wenn dein Fußballverein zu hat, dann kannst du im Hof ein bisschen rumkicken. Aber das war's. Ich glaube auch, dass das Potenzial selbst in gesättigten Märkten wie Amerika immer noch nicht ausgeschöpft ist. Ich habe mal eine Zahl gehört, die ist bei 25% Reaktionsquote in Kalifornien. Und wenn man das jetzt mal auf dem chinesischen Markt umrechnen würde, dass jeder vierte Chinese in ein Fitnessstudio geht in 5 oder 10 Jahren, dann sieht man, wie groß dieses Potenzial noch ist.
Ist es für euch wirklich auch eine Überlegung für dich, jetzt langfristig mal nach China zu gehen?
Das wäre auch ein Ziel von mir, einmal ein Studio da zu probieren. Ich habe mir die ganze Fitnessszene vor Ort angesehen, die ist noch relativ am Anfang. Aber auch die Chinesen gehen immer mehr in Studios. Ich war in Shanghai in ungefähr 20, 30 verschiedenen Konzepten und auch da bewegt sich schon sehr viel. Ich glaube, die Reaktionsquote ist noch sehr niedrig im einstelligen Bereich.
Reaktionsquote heißt Menschen, die Fitness machen? Oder?
Genau, zum Beispiel 25% Reaktionsquote in Kalifornien, das dürfte so auf der Welt mit das Größte sein, die höchste, heißt, dass tatsächlich jeder vierte Mensch in Kalifornien in ein Fitnessstudio geht.
Wie ist die in Deutschland so insgesamt?
Ich glaube 12%, 13%.
12%. Also 11 Millionen durch 82 Millionen.
Und das müsst ihr jetzt ausrechnen.
Ja, genau.
Was sind denn für dich jetzt die relevantesten Business Lines, die du entwickelt hast neben McFit? Also es gibt ja, du hast ja gerade schon eine Nahrungsmittelergänzungsfirma aufgebaut, hast du gerade erwähnt. Es gibt verschiedene andere Sachen, aber du hast ja am Ende ein wahnsinniges Gut. Du hast halt irgendwie mehrere Millionen Abonnenten, direkte Kundenbeziehung zu mehreren Millionen Leuten, wo du Adressen kennst, alles. Da sollte man ja meinen, das ist ja auch so, dass du da extrem viel aufgebaut hast. Kannst du mal so einen Einblick geben, was da so alles noch hinter ist?
Wir haben hier verschiedene Studiokonzepte angefangen im Discount-Bereich mit High Five, McFit. Ich sehe dann eigentlich klassisch das Mittelpreissegment, das bedienen wir mit John Reed und unserer ganzen John's Family, auch John & Jane's beispielsweise, ist ein Boutique-Konzept, was drei Konzepte in einem vereint mit Yoga, Pilates, Barre oder John's Bootcamp, ähnlich wie Barry's Bootcamp, ist ein klassisches HIIT-Training. Und dann sehe ich noch den dritten großen Bereich, mit dem wir jetzt in Amerika starten werden, das sind natürlich die Luxus-Gyms. Wir werden Anfang nächsten Jahres in Los Angeles ein 8000 Quadratmeter Studio eröffnen, arbeiten wir mit einem amerikanischen Sternekoch zusammen, der sein Restaurant da mit rein tut. Wir haben Rooftop mit Swimmingpool und Beauty Area. Und das wird natürlich.
Also Soho-Haus-mäßig fast.
Das Soho-Haus des Fitness, so würde ich das sagen können. Ja.
Kriegen wir eine Einladung zur Eröffnung?
Habt ihr schon. Das ist, es liegt ein bisschen oberhalb von Equinox, von der Positionierung her. Und Mitte des nächsten Jahres kommt dann San Francisco mit dem gleichen Konzept und dann Dallas mit 15.000 Quadratmetern, denn ich habe gelernt, in Dallas ist alles größer.
Aber sag mal,
everything is bigger.
Wenn eine Sache, die du sprichst jetzt natürlich sehr stark von Studiokonzepten und Studio, also nah am Kerngeschäft.
Das sind jetzt die Studios, die wir klassisch haben. Dann sehe ich auch nebenbei natürlich unser ganzes digitale Geschäft, was wir haben, unser Cyberobics, was wir immer mehr ausbauen. Wir haben jetzt durch The Big Pump den Livestream natürlich auch gelernt und gesehen, dass klassisches Fitnesstraining tatsächlich auch machbar ist für die Digitalisierung. Das bedeutet für uns einen ganz neuen Markt, den wir angehen möchten. Brauchen natürlich ein paar Partner, dass wir in der Lage sind, Menschen zu Hause mit dem Fitnesstraining zu erreichen. Ich trainiere schon seit 5 Jahren selbst zu Hause sehr aktiv. Und man braucht gar nicht so viel, wie man denkt. Theoretisch kann man es auch ohne jegliche Hilfen machen, aber wenn du heute 500 Euro ausgibst, kriegst du schon eine vernünftige Ausstattung für zu Hause.
Aber hättest du nicht eigentlich, was bei dem Kern-Zuhause-Produkt, so ein Freeletics, so ein I Make You Sexy, diese ganzen Sachen, sag mal, ärgerst dich im Nachhinein darüber, dass du sagst, Mensch, diesen Zug, also auch ein Runtastic, den haben wir gar nicht so gesehen und den haben wir nicht so bedient, weil das ist ja auch sehr nah am Kern und bevor die alle ihre Downloads hätten bekommen mussten, hättet ihr das ja ruckzuck herstellen können, wenn ihr die App gemacht hättet, wären ja wahrscheinlich ganz viele sofort bei euch in die App gegangen.
Na gut, also noch sind wir mittelständisch geprägt und können nicht alles auf einmal machen, aber ich persönlich bin sehr froh, dass auch große Konzerne, du hast es gerade selbst gesagt, wie Adidas, aber auch Nike mit NTC in die Fitnessszene gehen, denn das bringt uns auch alle nach vorne. Ich sehe das nicht als Konkurrenz und ich sehe auch nicht Peloton als Konkurrenz, sondern als Ergänzung und bin auch froh, dass es neue Konzepte gibt, die erfolgreich sind. Das ist auch das Wichtige, dass sie lange da bleiben und ich sehe das eher sportlich, nicht als Wettkampf und nicht als Konkurrenz.
Okay. Das ist ganz spannend. Wir sehen das ganz genauso. Ne? Mit Hyrox wurde immer gesagt, ihr seid ja nur eine schlechte Kopie von CrossFit. Er sagt, nee, wir sind überhaupt keine Kopie von CrossFit. Wir machen beide funktionales Training. CrossFit ist aber super Elite. Wir sind für jeden da und unsere treuesten Kunden sind die CrossFitter. Also wir haben einen ganz hohen Anteil von CrossFittern und das ist insgesamt, ich bin ja neu in dieser Fitnessindustrie, ist extrem offen, freundschaftlich, Anerkennung füreinander. Es ist nicht dieses, da kommt jemand Neues und wird erstmal weggemobbt, sondern das ist ganz viel Respekt untereinander. Das habe ich in keiner anderen Industrie so erlebt. Ich weiß noch, als ich das erste Mal in Köln auf der FIBO war, war davon abgesehen, dass ich mir wahnsinnig klein und schmächtig vorkam. Aber ob das jetzt so die Bodybuilder waren, die Yoga-Frauen, die Crossfitter, das ist Community. Das ist wirklich Community, obwohl die so unterschiedliche Sachen machen. Aber alle haben irgendwie gemeinsam, hey, wir glauben, Körper, Geist und Seele gehören zusammen und für den Körper kann man was machen. Das ist echt toll.
Da muss ich dir aber tatsächlich mal ein Kompliment machen. Das habe ich nicht gewusst, dass du so neu in der Branche bist. Du machst es sehr gut. Ich habe da immer mit Neid drauf geguckt. Wir haben ja auch schon zusammen ein Projekt mal gemacht. Und das machst du sehr gut.
Vielen Dank.
Bitteschön.
Und hier kommt ein Werbepartner, der neu bei uns ist, aber mir keinesfalls unbekannt. Es geht um Dell, ganz konkret um die Marke Dell XPS. Und ihr könnt auf dell.de/XPS mehr Informationen bekommen. Ich gebe mal ganz kurz einen Hintergrund. Es geht hier um den Dell XPS Laptop, der in jedem kleinen Detail überarbeitet wurde und wirklich einmal komplett neu zu einem großen Ganzen zusammengefügt wurde. Und warum sage ich das so? Mit einem Lächeln auf den Lippen. Wir haben schon lange bei uns Dell Laptops im Einsatz zum Schneiden. Also die Filme, die wir schneiden, werden auf Dell Laptops geschnitten. Wir haben auch andere Laptops im Einsatz, aber vor allem, wenn wir mobil unterwegs sind, waren die Dell XPS immer unsere Laptops der Wahl. Ihr habt hier wirklich einen Infinity Edge Bildschirm, also tatsächlich bis zum Rand drauf, Handauflage aus Carbonfaser, diamantgeschliffene Kanten, also das ist wirklich, wirklich State of the Art, was ihr hier seht, mit richtig guter Ausstattung. Es gibt Gründe, warum wir eben wieder auf PC gesetzt haben in vielen Stellen und habt eben auch, genau wie auch ihr das vom Handy teilweise kennt, das iSafe Display, also das schädliche, Blaulicht reduzierende Display und trotzdem dann eben lebendige Farben. Das ist das, was uns so wichtig war in der Videoproduktion. Ganz viele andere Sachen noch dazu. Dell ist eben ein Unternehmen, was tatsächlich IT-Lösungen für Verbraucher, für kleine Unternehmen spezialisiert ist und eben Unternehmen dabei unterstützt, langfristig damit erfolgreich zu sein. Wir setzen eben auch auf Dell und ihr findet unter dell.de/xps den neuen Laptop, den Dell XPS 13 Zoll zum Beispiel.
Dennoch die Frage, die sich mir so ein bisschen aufdrängt, ich bin immer so ein bisschen so aus der wirtschaftlichen Richtung, dass jetzt, ihr seid so erfolgreich in Deutschland schon seit so vielen Jahren und es hat aus meiner Sicht nie jemanden gegeben, der so an euch rangekommen ist. Warum gab es nicht jemanden, der euch gekopiert hat, wer in diesem Markt mit euch gewachsen ist? Oder ich meine, das war ja irgendwie auch kein Verdrängungswettbewerb. Es hätte ja locker jemand sagen können, ich mache jetzt nicht McFit, ich mache jetzt, weiß ich nicht, wie heißt es dann, Fit for you oder whatever. Also auch so ein relativ klares Konzept. Aber es gibt diesen zweiten nicht. Wie kann das sein?
Also es gibt natürlich auch andere Konzepte. Warum die nicht so erfolgreich sind oder so groß oder stark vertreten sind, musst du natürlich die anderen fragen, nicht mich. Das ist, glaube ich, besser. ich habe gerade was Schönes zu dir gesagt wegen dem Thema Kompliment, weil man nicht merkt, dass du eben nicht aus der Branche kommst, sondern so wie du das Thema Hyrox angegangen bist und angehst, sieht das aus, als ob du schon ein alter Hase wärst. Ich habe immer einen schönen Spruch, verkaufe keine Angeln, wenn du nicht selbst leidenschaftlich angelst. Und das ist, glaube ich, auch das, was man nicht mit Geld einfach sich kaufen kann. Wir haben so gerade so schön über das Thema Community gesprochen. Wie versteht man seinen Kunden? Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Das machen wir sehr gut, weil fast alle, die bei uns arbeiten, machen auch den Sport sehr leidenschaftlich und verstehen die Kunden. Selbst die, die in der Buchhaltung sitzen, trainieren und werden angesteckt von dem Fieber. Und vielleicht ist das ein Teil unseres Erfolges.
Muss man ja auch ganz klar sagen. Ich meine, das nochmal diese Rolle, die ihr habt, ne? Also komplett in eigener Hand, über Jahre aufgebaut, auf diese riesige Größe in einem neuen Markt, und es gibt trotzdem keinen zweiten. Es hätte ja mit Investorengeldern locker jemanden geben können, der auch noch nach 5, 6 Jahren nach Start sagt, okay, was der Rainer da macht, das scheint zu laufen, da gehe ich rein.
Aber es gibt schon ein paar. Ja? Nur glaube ich, wie wir uns anders sehen, wir sehen uns als tatsächlich von der Vision her, wir sind der weltweite Innovationsführer im Bereich Fitness, Lifestyle. Und das können wir auch belegen mit den ganzen Konzepten, die wir haben und diesen 360-Grad-Ansatz. Dass wir nicht nur ein Fitnessstudio anbieten, wie es vor 20 Jahren war, die Fitnesshalle für alle, McFit, dass man eine Halle anmietet und Geräte reinstellt, sondern wir haben uns weiterentwickelt, haben eine Evolution durchgemacht. Wir haben das Thema Digitalisierung bei uns ganz stark auf der Agenda. Und ich glaube auch, dass wir in unserer Branche sehr Lifestyle-bezogen unterwegs sind. Und es hilft uns zum Beispiel auch, dass wir Künstler unterstützen, die mit der Fitnessszene erstmal gar nichts zu tun haben. Ich habe einen Partner, der ist Marcel von Berlin, ein erfolgreicher Designer für Fashion, für Mode. Und wir haben gemeinsam in Los Angeles letztes Jahr, auf der Melrose Avenue einen Kleidungsgeschäft eröffnet, wo er auch nicht nur Ready-to-Wear, sondern auch tatsächlich High-Fashion macht. Und wir lernen von ihm aus dieser Subkultur, Laufsteg, Fashion, wie kann man bestimmte Dinge dann umsetzen in die Fitnessbranche, also transportieren, so eine DNA rausziehen. Und wenn du heute in einen John Reed reingehst, dann ist erstmal hier jedes John Reed anders, trotzdem siehst du die DNA, aber sehr viel Lifestyle bezogen. Wir haben regionale Künstler, du hast hier im John Reed, zum Beispiel von El Boccio, das ist ein sehr bekannter Street-Art-Künstler, ein Gemälde. Der würde das in kein normales Fitnessstudio rein tun, aber wir haben das.
Das heißt, du denkst schon sozusagen an so ein Plattformmodell oder modern formuliert, so ein Flywheel, wo man den Kunden versucht, von einer Leistung in die nächste Leistung reinzubringen, also so wie bei Amazon, ne? Amazon Fresh und Amazon Prime und Amazon Video und Music. Also so denkst du auch, dass du sagst, okay, rund um das Kernprodukt versuche ich immer neue Leistungen anzubieten.
Ja, das ist unser Ansatz. Wenn jemand Fitness machen möchte, dann möchten wir von A bis Z alles bieten können. Zumindest eine Lösung anbieten und möchten der Partner sein.
Also Food hast du, Klamotten habt ihr jetzt gerade, fangt ihr ganz oben an. Also da hätte man ja auch gedacht, okay, eigentlich macht ihr jetzt erstmal so die einfachen Klamotten, also die, weiß ich nicht, die naheliegenden, dann macht ihr direkt High Fashion.
Ja, wobei der zwar im Konzern mit dabei ist, der Marcel, aber nicht in dem Bereich Fitness. Er hat zwar ein paar Fitness-Training-Kleidung, aber ist eigentlich klassisch schon auf dem roten Teppich zu Hause.
Okay.
Ja, und wir lernen einfach nur daraus.
Habt ihr auch richtig klassisch Inhalte, dass du sagst irgendwie, ich mache so vielleicht wie Red Bull, Magazin, Sender, sowas in die Richtung?
Na, wir hatten uns mal versucht mit einem Magazin am Kiosk. Das war ein tolles Magazin, aber leider nicht erfolgreich, weil wir nicht klassisch Verleger sind, und das haben wir auch schmerzhaft feststellen müssen, haben das dann auch wieder eingestellt, schade, aber wir wollen es wieder angreifen, weil wir an die Digitalisierung glauben, und wir hatten eben versucht, so ein Magazin für drei Zielgruppen anzubieten, für Frauen, gleichzeitig dann auch noch für Männer, die Fitness machen, und für die Bodybuilder, und dann scheidest du halt schon am Cover, das muss man schmerzhaft feststellen.
Okay, also es sind andere Content-Ideen, die es da jetzt gibt, Website?
Wir haben das schon verlängert jetzt, dieses Lux-Magazin war das damals am Kiosk, das gibt es auch online, und da haben wir es eigentlich verlängert und haben einen großen Erfolg. So 500.000, 600.000 Klicks im Monat.
Okay, okay. Events, wie wäre es damals? Red Bull ist ja auch extrem stark, so, das würde ja auch nahe bei euch sein, irgendwelche Sportevent, ungewöhnliche Sachen.
Na gut, wir sitzen ja hier gerade im leeren The Reed, unseren Creative Hub von John Reed. Muss man natürlich auch schließen im Rahmen der Krise. Das ist eine Mischung aus Restaurant, Club, Bar. Und wir haben hier so eine Art kreative Umsetzung mit Künstlern, die teilweise sehr bekannt sind. Zum Beispiel A$AP Rocky war schon hier. Aber auch mit kleinen Formaten wie Introducing, das so nennen wir das. Das sind drei Newcomer-Bands, denen wir eine Gage geben, die Bühne hier zur Verfügung geben. Und dann sind kleine Wohnzimmerkonzerte mit 300-400 Leuten, die wir dann auch teilweise rausstreamen. Und DJ-Sets, die wir hier produzieren live und dann in die einzelnen John Reeds streamen. John Reed hat ja auch eine eigene Radio-App jetzt mit 4 verschiedenen Genres. Und das verstehen wir natürlich, darunter auch den Lifestyle mehr zu befeuern, eine Geschichte zu erzählen und nicht nur ein Fitnessstudio zu betreiben.
Die Krone wird ja auch schon, ist schon in Planung, die du dir auf alles oben drauf setzt. Das ist für mich The Mirai, wo wir mit Hyrox zu Gast sein durften, mit unserer ersten Weltmeisterschaft, bevor ihr ja quasi angefangen habt zu bauen. Wir waren, glaube ich, die Letzten, die da noch was machen durften. Vielen Dank nochmal dafür. Das war echt ein toller Vertrauensvorschuss und war für unsere Community großartig. Aber das, was ihr da plant, ist ja das eigentlich wirklich Großartige. Das wird die größte Fitness-Mall der Welt, kann man, glaube ich, so sagen. Vielleicht erzählst du das Konzept nochmal. Ich glaube, das ist noch sehr spannend. Ja.
Die Idee wurde geboren mit einem Interview von Michael O'Heary, glaube ich. So heißt der Gründer und Eigentümer von Ryanair. Ich habe ein Interview von ihm gelesen und er hat mal gesagt in einem Interview, dass eigentlich dürfte das Fliegen nichts mehr kosten und man müsste sich überlegen, wie man es anders finanzieren kann. Und das war so die initiale Idee für mich, dass wir uns im Team hingesetzt haben und haben gesagt, du, wie können wir Fitness vom Breiten zum Volkssport machen? Das heißt also, Volkssport wirst du dann, wenn es jeder machen kann und die Verfügbarkeit auch überall hat und die letzte Hürde dann tatsächlich der Beitrag auch noch fallen würde. Und so ist das Thema The Mirai entstanden und es wird eine große Plattform, wo wir Menschen einladen zum Trainieren in Oberhausen und möchten aber dafür Daten haben, wie sie trainieren, was es auf ihren Körper bezogen für Auswirkungen hat, wie das Thema Gesundheit, Prävention, Rehabilitation, eigentlich mehr in das Thema Wissenschaft mit reingehen. Und wir sprechen auch schon mit vielen, vielen Partnern aus der Wissenschaft, mit Unikliniken, mit Sporthochschulen, mit Universitäten, mit Fortbildungsinstituten wie der BSA oder dem IST, um gemeinsam aus diesen Daten heraus, die wir dann bekommen, wieder Erkenntnisse zu erzielen, die einfach den Sport in die nächste Ebene bringen. Und ich habe auch schon selbst mit der hohen Regierung in Berlin sprechen dürfen über das Thema The Mirai, was natürlich auch hier unheimlich spannend ist, denn ich sage immer so schön, wenn wir nicht wären, wie sollst du dann in die Rehabilitation gehen? Denn jeder Physiotherapeut macht ja nichts anderes, wie wir im Fitnessstudio, er trainiert gegen Widerstand und versucht dann seinen Patienten da wieder gesund zu machen. Und deshalb ist es für uns so wichtig, daraus tatsächlich eine Art Forschungsprojekt zu machen, aber auch eine Plattform für die ganze Fitnessszene weltweit, um sich zu präsentieren, um neue Formate zu zeigen. In Mirai TV wird es geben, wo wir unserem Partner die Möglichkeit geben, von Wettkämpfen über Information, Infotainment, Entertainment alles zu bringen. Denn tatsächlich gibt es keinen weltweiten Fitnesskanal.
Und das Ganze ist dann in Oberhausen. Auf wie viel 1000 Quadratmetern macht ihr das?
Das sind 50.000 Quadratmeter.
Wow, das ist mehrere Jahre Bauzeit. Ne?
Das ist mehrere Jahre Bauzeit. Deshalb haben wir uns auch entschieden, das digitale Mirai vorzuziehen. Gerade jetzt auch in den Zeiten von Corona. Und wir sind gerade in Endgesprächen mit einer großen Uniklinik, die mit einem großen, ich kann leider noch keine Namen nennen, die Verträge sind bald unter Dach und Fach, und einem der großen, ganz großen IT-Konzerne der Welt, gemeinsam eine Datenplattform aufzubauen, wo wir anfangen, jetzt schon zu sammeln, Bewegungsdaten. Wir sind die Ersten, die in der Lage sein werden, Bewegungen im dreidimensionalen Raum zu tracken. Also beispielsweise Range of Motion, Range of Speed, Wiederholungen, Anzahl der Sätze, die Übung selbst zu tracken. Und das ist natürlich für die Wissenschaft ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Deshalb ziehen wir das Digitale
was,
vor.
Was investiert ihr da in so ein Projekt wie Mirai?
Heißt The Mirai, Mirai heißt die Zukunft ist japanisch. Und es wird so ein 120 bis 150 Millionen Projekt.
Und das, aber auch das alles aus eurem Cashflow, also wahrscheinlich sind Kredite von Banken?
Der Rest macht hier brauchen wir große Partner dazu. Alleine schaffen wir das nicht und wir führen momentan auch schon sehr viele Gespräche und das ist ja das Wichtige, nicht nur innerhalb der Fitnessbranche, sondern vor allem auch außerhalb, um beispielsweise Automobilkonzerne zu überzeugen, dass sie bei uns in der Fitnessbranche ganz neue Erkenntnisse bekommen und auch neue Kunden. Wir sprechen mit Telekommunikationsunternehmen, mit Sensorikunternehmen aus der Industrie und das füllt derzeit meinen Tag von Anfang bis Ende, um diese Gespräche zu führen. Im Moment ist ein bisschen natürlich Pause, weil kaum jemand zu erreichen ist im Homeoffice, aber ich hoffe, dass es bald wieder losgeht.
Nochmal ganz kurz zu verstehen, wir haben ja gerade über die Investitionssumme gesprochen. Und ich hatte schon im anderen Podcast gelernt, dass so mit einem Fitnessstudio, man macht so ungefähr 1 Million im Durchschnitt Umsatz im Jahr pro Fitnessstudio. Jetzt habt ihr 300, das heißt, dann macht ihr trotzdem jetzt 300 Millionen Euro Umsatz mit den Fitnessstudios und dem ganzen anderen drumherum. Am Ende, wo kommt es raus? Also wenn ich jetzt auf die ganze Gruppe gucke, was macht ihr für einen Umsatz?
Ungefähr 300 Millionen, ich muss nochmal genau nachschauen, dass wir das mal sehen. Aber der Großteil ist natürlich über die Memberships, das ist ganz klar. Die anderen Sachen, die wir haben, ob Cyberobics oder Lux, das sind alles noch Geschäfte, da kannst du noch keinen Umsatz generieren. Wenn du das versuchen würdest, wenn wir das versuchen würden, dann würden wir es, glaube ich, kaputt machen. Wir müssen hier erstmal etwas investieren, um dann zu ernten. Das dauert noch ein bisschen.
Das heißt, irgendwie die Studios sind schon eure absolute Cashcow?
Absolut. Und ich kann dir mal ein schönes Beispiel geben, was wir vor kurzem gemacht haben. Das sind alles Non-Profit-Projekte. Wir haben mit IBM zusammen auf dem Hackathon in Berlin, das war Ende letzten Jahres, eine App entwickeln lassen, gemeinsam mit der Uniklinik in Mainz, mit dem Dr. Christian Elsner, wo eine Prä-Rehabilitationsphase betreut durch den Physiotherapeut mit seinen Patienten gemacht wird. So, jetzt sagt man natürlich, was ist das? Aber es ist nichts anderes, als dass man beispielsweise sagt, bei einer Knieverletzung, du hast einen Meniskus, weißt, in 8 Wochen steht die Operation an und dann gibt es die Prä-Rehabilitationsphase, das heißt, die 8 Wochen nutzt man, die Muskulatur
vorher aufzubauen,
genau, weil die Operation dann einfacher für die Physik, aber auch psychisch für den Patienten da ist und der Rehabilitationsprozess sich verkürzt. Ja. So, großartig. Und, genau, und das haben wir mit der Uniklinik Mainz gemeinsam mit The Mirai und IBM entwickelt, weil ich gehe mal nur in einem Beispiel so tief rein, damit man versteht, was wir bei Mirai alles machen können, weil die meisten Menschen nicht beim Physiotherapeuten 8 Wochen trainieren wollen. Das ist sehr öde, sehr langweilig und würden gerne ins Studio gehen. Aber du kannst natürlich nicht ins Fitnessstudio gehen, weil du sehr spezifisch genaue Übungen ausführen musst für diese Operation. Du bist ja quasi schon fast in der medizinischen Heilbehandlung. Und mit dieser App kann dann der Patient, der im Fitnessstudio seinen Spaß hat, weil einfach mehr Menschen da sind, wird auch seine Bekannten, seine Freunde, sein Trainingspartner, kann aber auch seine Übungen machen und wird zeitgleich während der Übung live vom Physiotherapeuten betreut. Und solche Dinge möchten wir bei The Mirai nach vorne bringen. Das ist alles Non-Profit und für mich einfach auch eine Herzensangelegenheit, mal wieder was zurückzugeben, denn ich habe der Fitnessbranche viel zu verdanken. Mhm.
Ich würde nochmal, also wenn man jetzt mit Rainer Schaller spricht über Marketing, aber auch natürlich, ich habe es ja gerade schon mal gestriffen, über Events, dann ein Thema, haben wir auch drüber gesprochen, da dürfen wir nicht drüber ansprechen, auch wenn es wahrscheinlich für dich irgendwie eine echt unschöne Kiste war oder was heißt, oder wie soll man sagen, tragisch, dramatisch. Love Parade hast du auch mal gemacht, besessen sogar, gekauft und dann diese wahnsinnig schweren Tage erlebt. Ich hätte damals gesagt, wow, das McFit, wahrscheinlich wird man es sogar umbenennen müssen eines Tages oder so. Beschreib mal so, warum du es damals eigentlich gemacht hast. War das schon so die erste Überlegung, wir gehen in Marketing, wir gehen in Events rein, so Red Bull-artig? Oder wie kam das?
Ich hätte eine Bitte, wenn wir auf das Thema Love Parade gehen, habe ich eine Technik für mich entwickelt. Es war natürlich etwas, was sich nie jemand hat vorstellen können, dass so etwas passiert. Und wenn ich über das Thema spreche, dann möchte ich den Raum wechseln quasi, also virtuell, dann die Themen nicht vermischen. Das ist einfach zu hart und zu schwierig für mich. Und ich habe damals eine seelsorgische Hilfe gehabt, der hat mir diese Technik beigebracht. Und ich würde den Raum wechseln, dann nicht für euch jetzt nicht weggehen, sondern ich bin schon noch da. Aber ich komme danach nicht mehr zurück. Das heißt, dann machen wir noch eine schöne Verabschiedung und das wäre dann das Ende von dem Podcast.
Okay, dann lass mich dir noch ein, zwei andere Fragen vorab stellen.
Danke.
Bevor du den Raum, also Michael wahrscheinlich auch.
Ja. Tut mir leid, aber diese Technik funktioniert tatsächlich. Total weil gut. Ich kann nicht hin und her springen.
Das finde ich, können wir aber auch genauso drin lassen. Das finde ich total
super. Ja, absolut.
Sehr gern.
Absolut. Ja, danke. Also dann frage ich dich noch was anderes, was ich dir sonst noch aufgespart hatte. Ich habe zum Beispiel gerade gesehen, es gibt irgendwie Startups, die machen Fitnessgeräte. E-Gym ist in Deutschland sehr erfolgreich, machen mittlerweile Finanzierungsrunden, teilweise über mehrere hundert Millionen. Das müsste doch eigentlich, auch, hätte ich gedacht, wow, das ist auch ein Thema für euch eigentlich. Also Geräte herstellen, sowas in dem Bereich. Guckst du dir sowas an oder ist das zu startupig für dich oder...
Also ich gucke es mir von der Ferne an, weil mich das natürlich sehr interessiert, aber selbst einen Investor zu machen, würde ich nicht machen. Schuster, bleib bei deinen Leisten, wir sind kein Gerätehersteller, es ist etwas ganz anderes, ein ganz anderes Business, aber ich bin froh, dass es immer wieder Innovationen gibt und ich drücke den eGym-Leuten natürlich auch die Daumen und ich freue mich auch, dass die fleißig Geld einsammeln, so wie viele andere Startups, das ist sehr wichtig.
Und die melden sich ja schon bei dir, die fragen dich schon, da gibt es schon Kontakt oder sowas.
Ja, also eGym jetzt speziell nicht, aber viele Startups fragen bei uns und wir sind auch gerade mit zwei bis drei im Gespräch, die in unser Portfolio passen würden, wo es beispielsweise um das Thema Tracking geht. Und das ist natürlich dann spannend. Ich glaube nämlich auch, dass es nicht nur immer alles aus der eigenen Kraft heraus zu entwickeln ist. Wir sind mittlerweile zu groß dafür geworden. Da fehlt uns die Flexibilität. Und ein Startup ist anders strukturiert, sind von dem Aufbau ganz anders. Und wir gehen nur in eine Minderbeteiligung rein und lassen dann die Startups wirklich ziemlich alleine für sich arbeiten, aber öffnen natürlich unsere Community für die Startups. Und das ist
schon wie viele Leute arbeiten insgesamt für die Gruppe?
Über 5.000, wobei natürlich momentan der größte Teil in Kurzarbeit ist.
Ja. Nochmal schöne Überleitung auf ein Thema, was ich gerne nochmal ansprechen würde. Jetzt arbeitet ihr alle remote in einem Geschäft, was eigentlich gewohnt ist, ganz eng am Kunden zu arbeiten. Gibt es irgendwas, was du aus der Zeit mitnimmst, jetzt aus diesem Remote-Arbeiten, wo du sagst, das willst du auch weiter so machen? Also vielleicht weniger reisen, weniger im Büro sitzen? Oder sagst du, du hoffst unbedingt, dass es wieder so wird, wie es früher war?
Ich glaube, das Reisen wird sich insgesamt reduzieren. Ich persönlich habe selbst gelernt, dass man über FaceTime oder Teams recht gut auch mal eine Besprechung machen kann. Aber ich hoffe, dass das bald weniger wird, weil im Moment ist es natürlich für uns nicht möglich, andere Länder zu bereisen, so dass wir unsere spanischen Geschäftsführer, italienischen, Schweiz, überall, wo wir sind, permanent per FaceTime haben. Und in der Masse, wie es jetzt ist, ist es zu anstrengend. Und ich sitze nur noch vor einer Kiste und gucke da rein. Und mir fehlt die soziale Nähe. Und ich hoffe, dass bald wieder Lockerungen da sind. Aber ich glaube, das nehme ich mit, dass wir nicht mehr ganz so viel reisen müssen.
Ja.
Da spart man natürlich auch viel Zeit.
Sag dann nochmal ein paar Worte. Ich meine, jetzt bist du ja dann auch irgendwo betroffen, trotzdem Kundenzuwachs auf der einen Seite mit den geschlossenen Studios. Kannst du das so ein bisschen wirtschaftlich zu sagen, wie das so Corona euch trifft? Ist das gar nicht so schlimm vielleicht, weil ihr die Abos hier habt und sagt, 2 Monate, da zahlen die Leute im Zweifel weiter oder das fehlt uns dann am Ende ein bisschen, aber es ist erträglich oder wie stellt sich die Sache für dich dar?
Das ist spannend, in die Glaskugel zu gucken. Ich lese viel in den Medien von den Wirtschaftsweisen oder anderen erfahrenen Menschen, die versuchen zu schauen, wo wird diese Krise hingehen. Und ich glaube, momentan tun sie sich alle schwer. Für uns heißt das im Moment sehr aufpassen. Das Wichtigste ist tatsächlich, die Liquidität zu behalten. Das ist das eine. Und das andere ist zu sehen, wie entwickelt sich das Abo-Geschäft in Zukunft. Wie viele neue Mitglieder werden wir bekommen? Denn ja, einige Länder können wir noch abbuchen und da halten auch die Mitglieder zu uns. Anderen ist es nicht mehr möglich, beispielsweise in Spanien, in Polen, aber auch in den Staaten ist es nicht erlaubt. Da trifft es die Branche knallhart. Aber das ist natürlich, ich will da nicht jammern, weil es sind andere Branchen genauso davon betroffen, die Hotellerie oder auch die Restaurants und. Es sind so viele, die davon betroffen sind. Für uns in der Fitnessbranche wird die Zeit danach, die man jetzt noch nicht ersehen kann, nur schätzen, sehr schwer werden, denn es geht um das Thema Angst. Angst, dass die Menschen, die ja wieder rausgehen und etwas die Gefahr nicht sehen können, man kann den Virus nicht sehen und ich glaube, das macht es da so schwierig, um zu sehen, ich vertraue wieder, gehe raus, ich gehe ins Restaurant, ich gehe im Park, ich gehe ins Fitnessstudio, ich gehe ins Schwimmbad und wir haben jetzt eine Woche Erfahrung aus Tschechien und Ungarn und sehen, dass es bisher, aber es ist natürlich nur der erste Blick da drauf, erstmal 50% unserer Kunden sind, die wieder zurückkommen und regelmäßig trainieren, die anderen 50% gehe ich derzeit davon aus, trauen sich einfach noch nicht, obwohl sie jung sind und die eigentlich normalerweise nicht so ängstlich sind wie die Älteren. Wann es wieder normal wird, weiß ich nicht. Wir haben Kontakt zu dem größten chinesischen Fitnessanbieter. Der freut sich. Er sagt, bei ihm hat es sich nicht nur normalisiert, sondern bei ihm ist eine große Steigerung zu sehen. Mhm. Was natürlich, wow. Ja, ist natürlich schwierig, weil der chinesische Markt traditionell sehr schwach auch von der Reaktionsquote ist. Aber es ist zumindest ein positives Zeichen, ein Signal. Ich glaube, dass die Menschen wieder zurückkommen werden im Fitness. Ich glaube auch, dass es noch mehr werden wird wie vorher, aber es wird ein anderes Trainieren sein. Wir werden anders leben mit dem Virus, der da kommt. Es werden auch wieder neue kommen, umgehen müssen. Also ich bin selbst gespannt, was kommt. Kann nicht in die Glaskugel schauen, hoffe aber bald, dass wir die Studios wieder aufmachen dürfen.
Hm. Wow. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir uns das letzte Thema noch vor und bevor wir uns dann nett voneinander verabschieden, schon mal an dieser Stelle für den ersten Teil großes Dankeschön. Also
ja, danke euch.
Schwer begeistert. Ich hoffe, dass wir das Gespräch an anderer Stelle nochmal fortsetzen können.
Das hoffe ich auch.
Wir können eine Menge
in der Branche sieht man sich mehrere Male, nicht nur zweimal, sondern mehrere Male.
Super. Vielen Dank. Ja,
danke euch.
Genau, dann nochmal.
Ja. Ja, also ich meine, das ist ja, du machst es ja auch jedes Mal in den Gesprächen, die du gibst oder Interviews, die du gibst. Du gibst gar nicht so viele, ne? Aber das würde
man. Nee, ich gebe nicht so viele, ne?
Also die Anfragen sind wahrscheinlich viel mehr.
Sind viel mehr, ja. Und gerade bei dem Thema Lovebird bin ich auch sehr vorsichtig. Denn ich möchte nicht die Angehörigen und die Verletzten zu nahe treten. Ich möchte sie nicht verletzen. Das, was die durchmachen müssen, ist wahrscheinlich nicht nachvollziehbar.
Ist noch ein anderes Thema vielleicht, weil bei dir, was mich so ein bisschen umtreibt, ist, man kennt dich schon so ein bisschen so, ne? Also auch jetzt wegen dieser Thematik natürlich, da war das ja sehr stark in den Medien. Aber man kennt dich jetzt nicht so sehr, wie das vielleicht sein könnte. Ich meine, du bist, da haben wir ja schon gesagt, extrem erfolgreich, bist jetzt auch noch jung am Ende, in der total öffentlichkeitswirksamen Branche. Du könntest ja viel präsenter sein. In irgendwelchen Jury sitzen bei Die Hülle der Löwen, da, weiß ich nicht, da saßen dann andere Leute auch mit aus dem, weiß nicht, Freizeitbereich, die deutlich kleinere Businesses aufgebaut haben als du. Ich bin mir sicher, da hat auch mal irgendwie Vox angerufen. Aber sowas machst du scheinbar alles nicht.
Nee, das bin ich nicht. Nein.
Nee?
Nein, ist nicht mein Typ. Nein.
Also du bist eigentlich eher der zurückhaltende Typ, ne?
Ja,
weiß also ich nicht. Also Sponsoring, so richtig ja. Prestigeträchtiges Sponsoring, dass man sagt, ich mache jetzt auch mal einen Fußballverein, würde ja auch passen. Und sagen, ich versuche da jetzt was hochzumanagen, dass dann irgendwann in der ersten Liga ein Verein ist oder ein DTM-Team oder
was. Hat man mal überlegt.
Ja?
Ja. Wir sind jetzt wieder mal zurück im anderen Raum. Ich mache es nochmal mit.
Okay.
Bring mich nicht immer hin und her. Genau, es war erstmal die Türklinge. Ja. Das war vor 12, 13 Jahren. Hatten wir überlegt, mit wem können wir zusammenarbeiten, Testimonials. Und da waren Fußballvereine in der Überlegung, aber ich glaube, da hast du ein Problem. Nimmst du Schalke, mag dich in Dortmund keiner mehr, gehst du zu Pauli, mag dich vielleicht in Freiburg keiner mehr oder der HSV nicht mehr. Und wir hatten dann eine Umfrage gemacht bei unseren Mitgliedern, zwei Fragen. Wer ist für euch als sportliches Vorbild vorne dran? Und die zweite Frage war, wer sieht einfach gut aus? Und aus dieser Kombination heraus sind die Klitschkos auf Platz 1 gelandet. Beim sportlichen Aussehen sind sie auf Platz 2 gelandet, weil Brad Pitt genannt wurde als Erster. Aber ansonsten waren die dann für uns die Nummer 1. Und ich glaube, das war auch eine Art von Marketing, würde ich gar nicht sagen, sondern dass man sagt, man ist nah am Kunden und sagt, wer ist denn für euch ein Vorbild? Und nicht setzt denen nicht einfach den Kunden ein Vorbild drauf und sucht sich irgendjemanden. der dann vielleicht gar nicht passt. Und wir hatten mit den Klitschkos über 10 Jahre hervorragend zusammengearbeitet und es hat sich da auch eine unglaubliche Freundschaft entwickelt.
Da habt ihr auch sozusagen immer den Ring gemacht. Ich erinnere mich immer. Noch, da war dann die kämpften dann sozusagen in dem Ring und da war das Zeichen von McFit dann irgendwie sozusagen.
Ja, es gibt ein legendäres Bild von The Nigerian Nightmare. Das war sein Spitzname. Peter Thompson oder so und der hatte gegen Flady gekämpft und Flady hat ihn ausgenockt und er ist dann umgefallen und auf unsere Schleife und dann gab es das Bild von oben von der Spider-Cam runter, wie der natürlich da liegt und schnappt nach Luft. Und man konnte sehen, McFit einfach gut aussehen und der war genau so da gelegen, als ob man in eine Werbeagentur gekommen wäre und hätte gesagt, nee, der Fuß muss nur nach rechts. Ja, dieses Bild ging um die Welt. Also die Partnerschaft hat einfach gepasst mit den beiden.
Aber danach kam dann nicht mehr so, ist es mir auch entgangen, aber nicht so die Partner oder nicht so der Verein oder der einzelne Athlet, wo ihr so richtig angesprungen werdet.
Nee, zwei Gründe. Erstens willst du keine reingehauen bekommen von ihm, wenn du jemanden anders danach nimmst. Spaß beiseite. Wir haben natürlich auch noch 2 Modelagenturen. Eine davon sind die McFit Models. Und mittlerweile sind wir zu dem Punkt gekommen, wo unsere Kunden, unsere Mitglieder, die Fans quasi, die Stars sind. Und wir suchen immer im Jahr 2-3 Mal das Gesicht von McFit raus und bringen es dann auf allen Covers, auf allen Werbungen im Fernsehspot mit rein. Und das sind unsere Testimonials quasi.
Okay, also Crowdsourcing oder Customer Sourcing sozusagen.
Der Customer Sourcing, ja, hört sich gut an.
Und also Fußballvereine sind weg, Boxen ist sozusagen niemand mehr da, ist auserzählt.
Ja, wir hätten auch nicht Boxen gemacht, wir haben uns die Klitschkos ausgesucht.
Ja, genau.
Die sind auch grandios. Ja. Also, grandios.
Ja. Und dann, okay, das heißt, dann habt ihr den Markt angeguckt und dann ist einfach im Sportbereich, jetzt im naheliegendsten Bereich, nicht mehr so viel da an Testimonials oder an.
Ach doch, da gibt es schon noch viele, aber ich finde die Idee smart, zu sagen, die Heroes sind unsere Mitglieder.
Das ist ganz interessant, bei Vielmann haben auch sich mehrere Generationen von Agenturen daran abgearbeitet, die Vielmann-Kunden abzulösen, aber es funktioniert einfach so gut. Ja. Die Leute, die auf der Straße gefragt werden, warum gehst du zu Vielmann? Das ist bei richtig großen Marken, die schon so viel, sagen wir mal, Eigenstrahlkraft mitbringen, ist das häufig dann einfach auch Quatsch, noch irgendwie ein Testimonial draufzusetzen. Also da sind dann die eigenen Kunden häufig die richtigen.
Ich finde es sehr sympathisch auch. Ja. Unsere Kunden mögen das auch sehr. Ja. Und die McFit Modelagentur ist ja die größte Sportmodelagentur in Europa, weil wir natürlich dafür bekannt sind, jetzt nicht auf das Thema New Faces zu gehen, sondern New Body.
Und dann macht ihr dann auch Agenturleistung für andere, logischerweise.
Also genau.
Aber ist wahrscheinlich in deinem Reich jetzt ein eher kleinerer.
Ist ein eher kleineres, ist auch nur Add-on. Also ich glaube auch nicht, dass man in der Branche groß Geld verdienen kann. Und es geht auch nicht darum, sondern es geht einfach darum, zu zeigen, dass man, wenn man fleißig trainiert, alles schaffen kann.
Okay, dann sagen wir, lassen wir mal kurz, zumindest jetzt, letzte Runde.
Ja.
Also
okay. Der Raum mit der Love Parade.
Genau. Ja, aber jetzt nicht mehr zurück.
Nein, genau,
zurück.
Genau.
Okay. Haben wir verstanden jetzt, ja.
Was wollt ihr wissen?
Also damals die Intention, das zu machen, war schon auch ein bisschen die Denke, Event als Kommunikationsplattform,
genau,
für McFit, ne?
Genau, und es bestand natürlich die Möglichkeit, aufgrund der schwierigen Gesellschaftsstruktur die Lovebird zu übernehmen. Das war eigentlich die einzigste Möglichkeit. Und ich habe mich damals entschieden, das zu tun und dann auch die Veranstaltung selbst durchzuführen.
Und das muss man sich so vorstellen, hat eine Lovebird eigentlich damals Umsatz gemacht in dem Sinne?
Ja, die hat Umsatz gemacht.
Werbeumsatz wahrscheinlich.
Ne? Werbeumsatz, Partner, ja, aber es war nicht so, dass man damit Geld verdienen kann.
Okay, haben Sie auch vorher nie, als es in Berlin war, nie im größeren Stil gemacht, ne?
Das weiß ich nicht. Okay. Das weiß ich nicht. Die war ja zu dem Zeitpunkt schon 3 Jahre nicht mehr, weil die Sponsoren nicht mehr da waren, die Hauptsponsoren, und damit war für uns die Chance, das zu veranstalten.
Und hat bis ein paar Jahre im Ruhrgebiet der verschiedenen Städten gemacht. Ich komme ja selber aus Ruhrgebiet, deswegen kenne ich das. Es war auch mein Essen. Und am Ende ist es ja dann so für dich einfach wirklich auch extrem viel Pech, sage ich jetzt mal, weil du hast ja selber mit der Eventdurchführung, so stelle ich mir das vor, gar nichts zu tun gehabt wahrscheinlich. Ne?
Also ich glaube, das, was da passiert ist, auf der einen Seite wollte es natürlich niemand und es konnte sich auch niemand vorstellen. Wenn ich mich als Person selbst sehe, dann gibt es für mich ein Leben davor und ein Leben danach. Denn so eine Katastrophe, und die war ja keine Naturkatastrophe, die verändert natürlich, und für mich war es wichtig, dass ich von Anfang an helfen konnte, dass ich meiner, ich sage immer, auch der moralischen Verantwortung nachkomme. Und ich habe sofort mit unserer Versicherung zusammen eine Soforthilfe aufgebaut, dass den Menschen unkompliziert geholfen werden kann, die verletzt wurden, aber auch den Angehörigen. Und für mich war wichtig, dass ich von Anfang an auch als das Gesicht, als eines der Gesichter der Katastrophe nach vorne gehe und auch Rede und Antwort stehe. Das habe ich vor Gericht gemacht, ich war Zeuge. Und habe vor Gericht auch ausgesagt, das war für mich auch sehr wichtig, aber seit über 10 Jahren treffe ich mich mit Angehörigen und Verletzten im natürlich geheimen Raum, erzähle auch nichts über die Gespräche, die da stattfinden, aber ich stehe Rede und Antwort, was für beide Seiten sehr wichtig ist.
Mhm. Du hast gesagt, du hast ja auch das Wort Seelsorge benutzt, du hast ja auch helfen lassen danach, Wie war so die Situation damals? Bist du in ein tiefes Loch gefallen oder wie kann ich kann mir das gar nicht vorstellen. Deswegen.
Ja, das ist da muss man durch, um sich vorstellen zu können. Wir sind alle in ein tiefes Loch gefallen, logischerweise. Auch das ganze Team und wir hatten uns dann Seelsorge genommen, um einfach auch das durchzustehen. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass die Angehörigen und die Verletzten, das sind die eigentlichen Opfer. Und für mich war es damals schon von Anfang an wichtig, da zu helfen und auch in der Öffentlichkeit zu sagen, ja, ich bin der Veranstalter. Für mich war es eine Erleichterung und ich war auch sehr froh, dass ich nicht beschuldigt wurde und auch nicht angeklagt. Wie man ja bekanntlich weiß, ist jetzt der Prozess zu Ende gegangen. Und ich glaube nicht, dass es sehr befriedigend sein kann für die Angehörigen und für die Verletzten. Es muss fürchterlich sein. Das weiß ich auch aus vielen Gesprächen mit den Angehörigen und den Verletzten. Und ich hoffe, dass sie irgendwann auch damit abschließen können. Aber es ist natürlich nicht einfach mit der jetzigen Situation.
Hattest du in der Phase immer das Gefühl, das könnte dich die Firma am Ende auch kosten, das ganze Unternehmen?
Ich habe da eigentlich tatsächlich weniger dran gedacht, weil ich zu dem Zeitpunkt eigentlich nur funktioniert habe. Und unsere Kunden konnten das trennen. Das eine sind die Studios, das andere ist ein Engagement auf der Lovebird. Und ich war die Verbindung zwischen beiden, weil ich der Veranstalter bin oder war. Und das konnten unsere Kunden trennen. Deshalb hat das keine Auswirkungen, große Auswirkungen gehabt. Natürlich für mich persönlich ganz anders.
Okay.
Vielen, vielen Dank.
Ja,
danke.
Also, das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, das ist ein Thema für einen eigenen Podcast. Ja. Da tut man sich natürlich schwer, die Themen zu vermischen. Und wir machen das, also diese Technik mit dem Raum funktioniert wunderbar. Für mich tatsächlich sehr gut.
Ja. Aber ich finde es auch wirklich total glaubwürdig und sehr, sehr ehrlich und nach so vielen Jahren immer noch finde ich das beeindruckend, wie dich das auch noch berührt und so, ist schon...
Es wird auch nie weg sein, logischerweise auch mit dem unbefriedigten Ausgang des Prozesses und ich glaube, ich habe immer versucht zu sehen, ich habe immer gelernt früher, auch aus der Religion heraus, alles Negative hat auch was Positives. Das habe ich bis heute nicht gefunden, bei dem Ereignis in Duisburg, bei der Katastrophe, etwas Positives zu finden, aber ich glaube, dass ich momentan was weitergeben kann an die Mitarbeiter und Kollegen bei uns im Unternehmen. Wir haben jetzt eine andere Krise, die ist auch nicht ohne. Die ganze Welt ist von einem Virus betroffen und auch wirtschaftlichen Auswirkungen. Und ich glaube, ich kann viel Ruhe unseren Mitarbeitern geben, weil ich einfach weiß, dass nach Regen auch der Sonnenschein wiederkommt. Und ich merke, dass vor allem die Millennials, die Generation Y, sich damit sehr schwer tun. Mit Krisen. Und das ist dann für mich jetzt gerade auch so eine Aufgabe, das auf der mentalen Ebene unseren Leuten weiterzugeben. Und deshalb war es für mich beispielsweise auch sehr schön, dass wir diese Woche in Nordrhein-Westfalen 1000 Leute aus der Kurzarbeit wieder zurückholen konnten.
Super. Hoffen wir, dass es so weitergeht, dass
wir bald
irgendwie wieder
normale
Verhältnisse herrschen, zumindest was die Arbeitsbedingungen so anbelangt. Danke dir, Rainer. Super Podcast.
Danke euch.
Vielen Dank, Rainer, für die Einladung, dass wir kommen durften.
Ja.
Danke dir, Philipp, für dein Vertrauen. Ich hatte die Idee dazu und dass du sofort Ja gesagt hast.
Ja, komm. Eine Doppelmoderation. Habt ihr gut gemacht. Das muss ich euch auch mal als Kompliment sagen. Das ist mein erster Podcast gewesen.
Ist es so?
Das ist mein erster Podcast. Wow. Ja. Yes. Ihr habt mich in Jungfeld.
Danke. Direkt ein Doppelpodcast. Okay, cool. Tschüss.
Ciao.